Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Wolfgang Bay.
Wolfgang, wir kennen uns seit vielen Jahren, wir duzen uns. Ist es in Ordnung für dich, wenn wir uns jetzt auch in diesem Gespräch duzen?
Sehr gerne.
Schön, dass du Zeit für Mission hast. Was hast du dir denn zu trinken mitgebracht an so einem wunderschönen warmen Tag?
Trotz alledem einen Kaffee. Ich kann Kaffee kalt und warm trinken. Kaffee begleitet mich so meistens in der ersten Tageshälfte.
Weißt du, woher dein Kaffee kommt?
Ja, ich weiß, dass es ein guter Gepa-Kaffee ist. Ich kann dir jetzt nicht genau das Land sagen, aber wir legen stark Wert darauf, dass es ein fairer Kaffee ist.
Ich weiß, dass es wunderbaren Kaffee aus Kamerun gibt. Das ist ja in der Nähe von Nigeria. Ja. Kannst du was zu Nigeria sagen?
Ja, also nachdem meine Frau und ich 1988 das erste Mal nach Nigeria gereist sind, eine Bekannte besucht, und wir wussten nicht, dass wir dann ein paar Jahre später ganz in der Nähe von ihr arbeiten würden. 7 Jahre am theologischen Seminar unserer Kirche. Und wir sind bis heute verbunden mit Nigeria. Ganz spannendes Land mit vielen, vielen Sprachen. So 400 wird gesagt. Wir waren froh, nur eine noch dazu lernen zu müssen, außer Englisch. Das war Hausa, was in Nordnigeria gesprochen wird. Und da gibt es ja viele Probleme religiöser Natur, wo manches an Extremismus dann auch dazu führt, dass junge Frauen entführt werden oder auch Gotteshäuser, sei es von Christen oder Muslimen, zerstört werden. Und unsere evangelisch-methodistische Kirche ist ganz in der Nähe von dort, wo dann oder die Geflüchteten ankommen, hat da auch Kirchen geöffnet für die. Und politisch ist es eigentlich eine schwierige Situation, weil seit Jahren viel an Korruption und Missmanagement da ist.
Jetzt bist du ja schon seit vielen Jahren nicht mehr in Afrika tätig, sondern du arbeitest in Deutschland. Du hast gerade schon gesagt, du bist ein Pastor der methodistischen Kirche. Die evangelische Mission weltweit, der Dachverband, in dem auch die methodistische Kirche aus Deutschland Mitglied ist, die ist ja ökumenisch sortiert. Das heißt, da sind verschiedene protestantische Kirchen Mitglied neben den regionalen Missionswerken der Landeskirche. Jetzt sind ja die meisten Evangelischen in Deutschland entweder bei einer lutherischen Kirche oder bei einer reformierten, andere bei einer unierten Kirche. Aber sag doch mal, was sind denn die Methodisten? Ist das eine Sekte?
Es kommt ganz drauf an, was man unter einer Sekte versteht. Manche andere Menschen würden vielleicht Christen als Sektierer bezeichnen. Das ist ja immer, die haben eine besondere Lehre, die sie abgrenzt von anderen. Und im Fall von an Jesus Christus glaubenden Menschen haben wir keine Sonderlehre. Als solche, also kein besonderes Buch, wie zum Beispiel die Mormonen, das Buch Mormon. Da wird man dann sagen, wenn das gleichwertig mit der Bibel ist, ist das eine Sekte. Die Methodisten kennzeichnen sich dadurch, dass sie im 18. Jahrhundert in England entstanden sind, weltweit organisiert und weltweit dann auch etwa gleich viele Mitglieder haben wie die Lutheraner und die Reformierten, so zwischen 80 Millionen und 100 Millionen. Der Methodismus ist eben vor allem verbreitet im englischsprachigen Bereich, in Amerika, in Philippinen, in Afrika, wo wir gerade schon gedanklich waren. In Deutschland sind wir relativ kleine Kirche, aber sehr ökumenisch gesonnen. Wir haben auch den Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf mitgegründet, sind da ganz aktiv mit dabei. Ganz kurz ein Zitat von unserem Kirchengründer John Wesley, der 1742 schrieb: Die einen Methodisten kennzeichnenden Merkmale bestehen nicht in irgendwelchen Meinungen oder besonderen Glaubensart. Wir glauben in der Tat, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist, das geschriebene Wort Gottes die einzige und hinreichende Richtschnur des christlichen Glaubens und Lebens ist. Das klingt doch gut für reformierte und lutherische Leute, finde ich. Dann geht's weiter in John Wesley. Wir glauben, dass Christus ewiger und wahrhaftiger Gott ist, aber in allen Fragen, die nicht die Wurzeln des Christentums treffen, halten wir es mit der Regel denken und denken lassen. Im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Vielfalt des Geistes Gottes, ein ökumenischer Geist kennzeichnet uns. Und wie gesagt, das hat John Wesley, unser Kirchengründer, 1742 schon geschrieben. Am Kennzeichen sind heute dann bei uns, dass wir in Wort und Tat unseren Glauben leben. Das war auch bei Wesley, der gesagt hat, es kann nicht sein, dass wir nur frommen Kirchen predigen. Und zu seiner Zeit, 18. Jahrhundert, gab es in England, wo er als Priester der anglikanischen Kirche ausgebildet und tätig war, sehr viel soziale Not, Kinderarmut, Kinderwaisen, weil die Eltern in Minen gearbeitet haben, Kohle abgebaut haben, früh gestorben sind, Sklaverei als ein Thema, das ihn beschäftigte, gegen das er sich einsetzte. Und er setzte sich ein für die Rechte der Arbeiter und Arbeiterinnen. Für uns heute ist es so, dass wir sehr aktiv sind in der Diakonie. In Deutschland beschäftigen wir in Diakoniewerken grob 10.000 Leute und sind da auch gut vernetzt mit Diakonie, Caritas, weil wir sagen, der Glaube will zur Tat werden. Auch im ökologischen, sozialpolitischen Bereich sind wir aktiv mit dabei.
Ich weiß, dass du jemand bist, der sich außerdem auch noch für die Verständigung verschiedener Religionen einsetzt. Du lebst ja in Augsburg, wo vor vielen 100 Jahren der Augsburger Frieden geschlossen worden ist. Heutzutage bist du auch in Friedenssachen unterwegs, nämlich die friedliche Verständigung von Menschen unterschiedlichen Glaubens. Wie organisierst du das denn als Gemeindepastor?
Ich mache einen ganz kurzen Rückblick. Ich habe in den 90er Jahren schon Islamwissenschaft studiert in Bayreuth, nachdem ich Theologie studiert hatte. Dann in Nigeria, das theologische Seminar, mit dem wir arbeiteten, war verbunden mit den Lutheranern und so weiter, aber auch mit einer muslimischen Universität mit 10.000 Studierenden in Saria. Und es war sehr nötig, um diese Koexistenz, das gemeinsame Leben irgendwo voranzubringen und zu sagen, gerade in so einem spannenden Land, von dem ich vorher gesprochen habe, da geht es nicht anders, als dass man denken und denken lässt. Jetzt konkret hier in Augsburg, ich liebe diese Friedensstadt und den Friedenspreis, der alle 3 Jahre verliehen wird an Menschen, die sich da einsetzen, sei es in politischen oder religiösen Dingen. Konkret heißt es für mich auch, dass ich vergangenen Samstag hier in ganzer Nähe unserer Kirche in der Moschee war, zu einem Gastbesuch und Gespräch, also nicht zum Freitagsgebet, sondern samstags zum Kaffee trinken, weil wir eigentlich hier Nachbarschaftsfest organisieren wollen, zusammen mit der Moscheegemeinde und den Johannitern, Jugendhaus etc. Und ich fand es toll, zu merken, wir haben gemeinsame Anliegen. Neben mir saß eine Frau, die sich einsetzt bei einem Projekt in Augsburg, das heißt MUSA, Muslime in Seelsorgearbeit. Und diese Frau geht in Krankenhäuser und in Hospize. Wir haben einen runden Tisch der Religionen in Augsburg, in dem ich auch eine Zeit mit saß. Und wir versuchen, diese Stadt miteinander als eine gute Zivilgesellschaft zu entwickeln, indem man tolerant miteinander umgeht und akzeptiert, dass andere Menschen anders glauben, unterwegs sind. Ich hatte auch schon mehrmals Besuchsgruppen aus der Türkei hier bei uns in der Kirche, wo dies dann auch ganz spannend war, so eine kleine Kirche wie die Methodisten kennenzulernen. Und die Leiterin dieser Besuchsgruppe von Imamen aus der Türkei fand es dann spannend, auch in so eine kleine Kirche, die weniger bekannt ist, zu kommen. Und ich fand es toll, mit denen dann auch ins Gespräch zu kommen. Was bedeutet uns die Schrift? Was bedeutet Wort Gottes für uns? Ganz klar natürlich eine zentrale Frage, wie ist es mit diesem Jesus Christus, der für mich, für uns ganz wichtig ist, für Sie dann in einer anderen Weise. Also ich bin da weiter sehr aktiv unterwegs. Ich denke, wir haben es geschafft, hier in Augsburg manche Probleme, die sich bundesweit und weltweit entwickeln, nicht in diesem Maß bei uns hier da sind. Wir haben eine ganz schöne Synagoge hier, wo ich auch gerne mit Besuchern hingehe. Also von daher, diese Stadt lebt und arbeitet damit, dass wir interreligiös und Weg sind.
Das heißt, wenn ich dir da jetzt zuhöre, dann höre ich, dass es ja viel mehr ist, als nur zu sagen, ich habe nichts gegen andere Religionen, ich habe nichts gegen Leute, die einen anderen oder gar keinen Glauben haben. Es ist mir doch egal, an was jemand glaubt. Du beschreibst ja was anderes. Du beschreibst ja ein waches Interesse an dem, was andere Menschen glauben und möchtest auch von dem erzählen, was du glaubst. Wo ist denn da die Grenze zwischen jemanden voll reden, also das, was gemeinhin dann als Missionieren in schlechten Ruf steht, und der Haltung, du kannst glauben, was du willst?
Also ich fange mal mit einer Bibelstelle an, die mir da sehr wichtig wurde, weil ich habe auch eine Zeit lang gedacht, so voller jugendlicher Begeisterung, ich müsste andere überzeugen von meinem Glauben. Und dann kam mir so diese Bibelstelle, wo es heißt, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und dann habe ich gemerkt, also ich kann, muss und will bei einem anderen Menschen das gar nicht produzieren. Weil wenn ich's tue, dann glauben die vielleicht, weil ich ihnen das rangeschwallt habe oder weil ich versucht habe, mit Argumenten sie zu überzeugen. Es ist Gottes Geist, der andere Menschen überzeugt. Meine Aufgabe ist, von meiner Begeisterung mit Gott zu leben, von seiner Liebe zu profitieren, Jesus Christus als Erlöser zu haben, um das mal so platt zu sagen. Und diese Begeisterung habe ich schon immer wieder gespürt, dass andere Menschen zum Nachdenken bringt. Und wie gesagt, wenn die dann irgendwann mal sagen, oh, diese Sache mit Jesus Christus, die ist für mich so, dass ich diesem Jesus Christus mein Leben anvertrauen möchte, dann ist es das Wirken des Geistes Gottes, so empfinde ich es. Und wie gesagt, das hatte bei mir in meiner Biografie ganz große entlastende Funktion und hat mich auch freudiger gemacht im Erzählen von dem, was mir wichtig ist. Die Begeisterung ist nicht geringer geworden bei mir, die ist eher größer geworden, weil dieser Zwang weg war. Und weil ich diesen Zwang nicht mehr habe und dann sagen kann, Mensch, ist doch herrlich, wenn ich weiß, dieser Gott liebt mich, dieser Jesus ist mit mir unterwegs und dieser Geist Gottes hilft mir, gibt mir Kraft. Das kann ich anderen erzählen, egal ob ich da gerade auf der Zugfahrt bin nach Hamburg zu einem Treffen mit dem EMW oder was auch immer. Und ich staune, wie da auch dann ja ein gemeinsames Nachdenken ist. Und ein Element für mich, das habe ich jetzt noch nicht benannt, ist die eigene Lernbereitschaft und Fähigkeit, wo ich mich auf andere Menschen einlasse, und das mache ich gerne, dann auch zu sagen, ich selber kann ja auch profitieren. Mein Glaube ist nicht dasselbe wie vor 5 Jahren, vor 10 Jahren. Der ist nicht dogmatisch auf alle Zeit nur starr festgelegt und vor allem auch nicht manche Facetten im praktischen Vollzug, sondern ich kann ja profitieren. Und ein Beispiel, mich beeindruckt es, wenn Muslime in einer guten Art und Weise fasten. Also es wäre für mich schwierig, tagsüber nichts zu trinken, kein Kaffee zum Beispiel. Und ich finde es sehr eindrücklich, wenn dann Muslime sagen, doch, das hilft mir, das ist mir wichtig in meinem Glauben, das respektiere ich und beeindruckt mich in der tiefen Weise. Und ich kann andererseits dann sagen, also ich finde es toll, wie wir als Christen und Christinnen unterwegs sind, jemand wie dich kennenzulernen und andere Menschen in der Mission, die Jesus Christus uns dann zeigt. Und das ist für mich nicht widersprüchlich, sondern das kann ich gut im Motto dessen, was ich vorher sagte, denken, denken lassen, dann auch akzeptieren.
Das heißt, du glaubst jetzt nicht, dass du an irgendeiner Instanz, entweder im Leben oder danach, gefragt wirst, wie viele Menschen, lieber Wolfgang, haben sich auf dein Zeugnis hin bekehrt?
Also diese Statistik wollte ich nicht haben und ich glaube auch nicht, dass es die gibt. Ich war sehr erschrocken, als ich mit einem geschätzten Bruder aus einer anderen Freikirche hier in Augsburg mal geredet habe. Und er als freikirchlicher Kollege sagte, dass sein Vorstand ihn immer fragt, und wie viele Menschen hast du dieses Jahr zum Glauben an Jesus geführt? Und wenn er nicht mindestens 10 hatte, das ja, war für mich eher schrecklich, diese Vorstellung, dass er dann das rechtfertigen muss, wieso nicht unbedingt 10 oder so. Und ich glaube auch nicht, dass Gott das von uns fragen wird. Und da komme ich nochmal kurz auf diese Bibelstelle zurück. Es ist ja letztlich nicht mein menschliches Beurteilen, ob der jetzt durch unser Gespräch oder so Christ oder Christin wurde. Das ist dann für mich wieder diese Sache des Geistes Gottes. Und dem überlasse ich dann auch gerne so manches. Wenn ich dann wieder aussteige aus dem Zug, jemand fährt weiter, da habe ich ja keinen weiteren Einfluss auf das Leben von so einem Menschen. Warum sollte ich auch? Aber dann kann Gottes Geist das draus machen, was für ihn gut ist. Dann brauche ich da keine Statistik, sondern kann ich sagen, Gottes Geist wirkt, wo er da auch will.
Ich höre, dass du ein neugieriger Mensch bist. Was fasziniert dich dann an Menschen überhaupt?
Ich fange mal bei mir selber an. Ich profitiere immens, wenn ich anderen Menschen begegne und ich kriege eine Horizonterweiterung. Das geht bei mir, denke ich, zurück auf eine Schlüsselerfahrung. Ich war im Schüleraustausch in Frankreich in den 70er Jahren und war noch von dem geprägt, dass meine Heimatstadt Kornwestheim bei Stuttgart so ja relativ nah Richtung Frankreich war und es früher mal so der Erzfeind war. Ich habe eine ganz tolle, liebe Familie in Frankreich kennengelernt, eher von humanistischer Prägung. Das war für mich bereichernd, als aus dem schwäbischen Pietismus kommender zu erleben, das sind glückliche, gute Menschen. Und so geht's weiter für mich tagtäglich, wenn ich in anderen Menschen treffe und sagen kann, durch diesen Menschen bekomme ich Impulse für mein Leben, für mein Denken. Das wird dann auch für mein eigenes Nachdenken manches klarer, wenn jemand anderes mich hinterfragt oder seine Meinung dazu sagt, diese Horizonterweiterung. Und ich befürchte, dass das mittlerweile in unserer Gesellschaft bei manchen abhanden gekommen ist oder weniger wurde, aus Angst hinterfragt zu werden, vielleicht auch nicht zu wissen, was ist eigentlich die eigene Meinung. Wenn man diese Angst überwindet, dann kann es zu diesem positiven Erleben kommen, wie es bei mir ist, dass ich sagen kann, ich freue mich über andere Menschen zu sehen, wie die unterwegs sind. Wir haben hier in unserer Gemeinde eine Frau aus Nigeria, und ich habe ihr neulich eine Predigt übersetzt, die ein Gastprediger bei uns hielt, über die Heiligkeit Gottes. Und ich musste nicht viele Sätze sagen. Und die Frau hat gestrahlt und hat gesagt, du, ich weiß, von was du sprichst. Und das fand ich beeindruckend. Da war nicht unbedingt die deutsche Sprache nur notwendig, sondern dieses gemeinsame Feeling, dieses Wissen und diese Heiligkeit, diese Herrlichkeit Gottes, die uns verbindet. Das wird für mich mitgehen, dass ich weiß, die Sandra, die braucht nicht unbedingt die deutsche Sprache dafür. Und wir haben eine gemeinsame Bezugsebene, die uns verbindet durch den Christen. christlichen Glauben.
Jetzt könnten ja Leute kommen, die Angst haben, dass wenn sie sich so öffnen gegenüber anderen, dass sie dann beeinflussbar sind. Hast du Angst, dass andere Leute dich beeinflussen?
Also im Normalfall nicht. Der Einfluss ist für mich eher, wenn Streitgespräche, Konfliktsituationen da sind, so eine gewisse Unsicherheit, die kommt man da wieder raus. Also gerade in Nigeria zum Beispiel, diese Boko Haram-Situation, das ist so eine Grenzsituation, wo ich nicht weiß, wie kommt man da weiter. Aber jetzt für meinen eigenen Glauben, für meine Existenz, habe ich keine Berührungsängste mit anderen Menschen. Das nicht. Wie gesagt, das ist eher, wenn mir Gewalt begegnet oder so ein Fundamentalismus, egal von welcher Couleur, da fällt es mir dann schwer mit umzugehen. Aber das ist dann nicht die Angst um meine eigene Position, sondern vielleicht eher die Frage nach der eigenen Existenz, weil diese brachiale Gewalt, wie sie dann manchmal bei religiösem Fundamentalismus einherkommt, dann eben auch an physischer Gewalt keine Grenze sieht. Aber ich habe keine Angst, mich mit Menschen ins Gespräch zu setzen. Ich hätte fast gesagt, auseinanderzusetzen, aber auseinandersetzen von der Bildlichkeit her gefällt mir nicht, weil rückt man auseinander. Sich in die Augen schauen, sich zuhören, sich kennenlernen, das ist für mich etwas, was zum Alltagsgeschäft gehört, ohne Angst.
Es scheint, dass es dir leicht fällt, Pastor zu sein, weil du die Menschen liebst. Hast du manchmal so das Gefühl, Menschen helfen zu müssen, damit sie endlich auf den richtigen Weg kommen, dass sie ihr Leben in Ordnung kriegen, dass sie ihre Schulden beseitigen, dass sie ihre Eheprobleme sortieren? Hast du da so den Impetus, ihnen in die Schuhe helfen zu wollen?
Also ich würde so bezeichnen, und das kommt auch von diesem methodistischen Ideal her, Glaube, Leben zusammen, anderen helfen, Diakonie etc. Ich habe schon das innere Bedürfnis, das Gefühl, dass ich gerne anderen Menschen helfen möchte. Wobei das konkret jetzt zum Beispiel hier in unserer Gemeinde Asylbewerber sind, mit denen ich auf Ämter gehe oder schaue, wie die Rechtsberatung stattfindet. Das hat jetzt weniger mit dem zu tun, dass ich meinen würde, ich habe den richtigen Heilsweg für die oder jene Person. Und wenn sie nur diesen oder jenen richtigen Glaubenseinsicht hätte, würde sie glücklicher sein. Das ist nicht, sondern wie gesagt, eher so wie die Heilsarmee sagt, Seife, Suppe, Seelenheil, dass dieses ganzheitliche Engagement da ist. Und wie gesagt, die Konkretion hier mit den Menschen, mit Migrationshintergrund oder ich möchte etwas von Gottes Wort dann auch weltweit voranbringen. Das, was ich 7 Jahre gemacht habe in Nigeria, Lehre, Ausbildung von Pastoren, Pastorinnen, das jetzt im EMW noch mit unterstützen kann, dann freut mich das riesig.
Standardmäßig frage ich jetzt an dieser Stelle meine Gesprächspartnerin oder meinen Gesprächspartner, was ist deine Mission? Du hast es gerade schon beschrieben. Kannst du es trotzdem noch mal ganz knapp sagen?
Jo, gerne. Also ich bezeichne mich hier manchmal in Augsburg als Mission aus Leiden. Als wir hierher geschickt wurden, war klar, dass die Gemeinde einen neuen Anfang braucht. Und ich bin froh und dankbar, dass Gott ihn geschenkt hat. Und Mission oder Missionar heißt für mich Gesandt sein. Das hat bei mir und meinem Beruf als Pastor mit dem zu tun, dass ich mich von meiner Kirche senden lasse. Ich bereit bin, an dem neuen Ort zu schauen, was ist unser Auftrag. Das hat auch mit Mission zu tun. Mission hat für mich mit diesem Gesandtsein zu tun. Und ich bin hierher gesandt worden und das sehe ich dann schon auch so, auch von Gott. Ich hoffe ja immer, dass die Kirche von Gott geleitet wird, um andere Menschen mit dieser Liebe Gottes zu erreichen. Etwas von dieser Liebe in Wort und Tat, wie gesagt, wie Wesley, das weiterzugeben. Wir haben bei uns in der Methodistenkirche so einen Vierklang. Schrift, Tradition, Vernunft, Erfahrung. Und diese Erfahrung, dass ich einem anderen Menschen hier helfen kann, durchaus in dieser Beziehung zu Gott zu wachsen, das sind für mich Dinge, wo ich sage, da wird meine Mission, mein Auftrag gelebt und auch im Feedback für mich erfahrbar.
Wolfgang, ich danke dir herzlich, dass du Zeit für Mission hattest.
Vielen Dank, Gottes Segen.
Die Evangelische Mission weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.